und der arabischen Welt. Wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit uns hier seid und ihr seid willkommen. Ich wurde vor letzten Sonntag gefragt, wo gibt es oder wann gibt es wieder diesen Flyer, die heilende Wirkung des Sprachengebets. Also er liegt vorne wieder aus, ne? Das Sprachengebet, da heißt es, während wir nämlich in Sprachen beten, so hat man an der Universität festgestellt, schüttet unser Gehirn zwei chemische Substanzen aus, die in unseren Blutkreislauf gelangen und die Effektivität unseres Immunsystems um 35-40% steigern. Dies fördert Heilung in unserem Körper. Okay? Also nehmt das einfach mal mit. Liegt am Eingang, ihr habt es bestimmt auch noch nicht. Bitteschön. Okay. Hast du das schon mal gehört? Du hast irgendeine Sache, irgendwas bewegt dich und jemand sagt, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Das ist immer leicht zu sagen, denke ich mal, wenn jemand keine Sorgen hat. Also wenn du keine Sorgen hast, dann zu sagen, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Und mein Thema ist heute, ich möchte dir für diese Woche mit auf den Weg geben, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Und zum Jahresbeginn 2012, da hat auf ERF eine Frau Monika Scherbaum ein Wort zum Tag geschrieben, gesprochen, zumindest wurde es da veröffentlicht. Ich lese euch etwas vor, ihr Text war dann eben auch gerade der von Petrus mit den Sorgen. Und sie sagte am Anfang, am 2. Januar 2012, am Anfang dieses neuen Jahres komme ich mir vor wie im Hochgebirge. So als stünde ich am Fuß eines steilen Berges. Nein, ich bin nicht beim Wandern. Es sind die vielen Anforderungen und Erwartungen, die sich vor mir türmen wie ein riesiger Gipfel. Noch bevor mich nach dem Aufwachen meine Familie begrüßt, haben mir meine Sorgen schon guten Morgen gesagt. Ich habe allerdings erlebt, dass Sorgen nichts ändern, sondern nur die Kraft für den Tag nehmen. Dabei ist Sorgen ein Teil des menschlichen Lebens. Sorgen hat etwas mit Lieben zu tun, mit Verantwortung tragen. Tiere müssen versorgt werden, Blumen benötigen Wasser und die Familie braucht etwas zu essen. Versorgen, umsorgen heißt, der Kreatur und den anvertrauten Menschen das geben, was sie zum Leben brauchen. Dennoch warnt die Bibel davor, dass uns Sorgen gefangen nehmen. Lasse ich es zu, dass Sorgen mich von vorne und hinten in die Zange nehmen, dass ich an nichts anderes mehr denken kann und fast verrückt werde vor Sorgen? Kennt doch mal, das Leute, du, ich werde noch verrückt vor Sorgen. So, ich mache mir so Sorgen, ich werde noch verrückt. Es ist ein Wettstreit, sagt sie weiter. Gott gegen die Sorgen. Immer wieder muss ich die Entscheidung treffen, wen ich in meinem Leben bestimmen lasse. Die Sorgen oder Gott? Muss ich mir wirklich über 1000 Dinge den Kopf zerbrechen oder vertraue ich mich der Fürsorge Gottes an? Wenn Sie auch zu den Sorgenmenschen gehören, stellen Sie sich doch einmal folgende Fragen. Muss ich wirklich allein alles kontrollieren? Bin ich wirklich für alles verantwortlich? Wozu überfordere ich mich? Vielleicht brauche ich Anerkennung? Denn dann erscheinen wir auch manchmal so wichtig. Ne? Ich mache mir so richtig Sorgen. Seht ihr das auch? Will ich mich mit meinen Sorgen und mit meinem Jammern wichtig machen? Ich bin mir selbst auf die Schliche gekommen, fährt sie fort. Meine Sorgen haben mit einem falschen Denken zu tun. All eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch, ermutigt uns der Apostel Petrus. Ich frage mich, wie lerne ich nur das richtige Werfen? Meistens gehe ich mit der belastenden Ungewissheit so um, als würde ich ein Taschentuch wegwerfen und anschließend wieder aufheben. Es reicht einfach nicht zu sagen, ich will mir keine Sorgen machen. Forscher haben angeblich entdeckt, dass unser Gehirn das Wort keine nicht kennt. Wenn ich zu mir sage, ich möchte mir keine Sorgen machen, dann funktioniert das irgendwie nicht. Mir haben zwei Dinge weitergeholfen. Zum einen, meine Sorgen einmal genauer anzuschauen, sie aufzuschreiben und mich zu fragen, was genau bereitet mir Kopfzerbrechen? Was beschäftigt mich in schlaflosen Nächten am meisten? Welche konkreten Schritte sind zu tun? Und zweitens, die Grundentscheidung, ich will Gott die Sorge für mein Leben zutrauen. Er kennt mein ganzes Leben, auch meine schlechten Seiten. Meine Schuld ist durch Jesus vergeben. Ich darf jeden Tag neu anfangen. Das gilt für jeden Menschen. Das gilt auch für Sie, schließt sie ihren Bereich. Sorgen. Im Petrusbrief ermutigt uns Petrus aus seinem persönlichen Erleben heraus, aus seiner Erfahrung heraus, wie wir mit Sorgen umgehen sollten. Petrus sagt im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch, ihn liegt um euch, er kümmert sich um euch. Wir sind Gott nicht egal. Gott ist unser Vater. Er ist unser Vater und er ist besorgt um uns. Ich bin auch Vater, Vater zweier Töchter. Und dass ich besorgt bin um meine Kinder, das endet nicht, wenn sie aus der Pubertät draußen sind oder wenn sie volljährig sind. Das geht immer irgendwie weiter, dass man doch eine gewisse Fürsorge und Besorgtheit hat, auch für seine Kinder. Man will ja schließlich, dass es ihnen gut geht. Man will ja schließlich, dass auch in ihrem Leben alles gut läuft. So, also diese Fürsorge ist gut. Die Frage ist nur, was ist, wenn es alles schief läuft, wenn alles daneben geht und du weißt, das wäre jetzt der richtige Weg für euch und Menschen gehen trotzdem diesen anderen Weg und dann machst du dir Sorgen und du möchtest am liebsten, Mensch, mach es doch so, ich kenne den Weg, ich weiß die richtige Antwort und ich weiß auch, wie du damit klarkommen kannst. Nur, wer hört schon immer auf uns? So müssen wir manchmal zuschauen, aber die Frage ist, was machen wir damit, unseren Sorgen? Aber Gott, der Petrus sagt aus seinem eigenen Erleben, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes. Das Wort, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit, das Wort, damit er euch erhöhe zum Kairos oder im Kairos, rechten Teil, rechten steht ja bei uns in Klammern gesetzt, dass es nicht so im Grundsatz steht, damit ihr euch erhöht. Das Wort Kairos bedeutet Zeit oder Zeitpunkt, aber nicht nur als Ablauf von Zeiteinheiten, das wäre eher Chronos. Kairos bezeichnet den Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss. Kairos beinhaltet nicht einfach die Günstigkeit des Zeitpunktes, sondern die Notwendigkeit der vorliegenden Aufgabe zu einem bestimmten Zeit, ob die Umstände günstig sind oder nicht. Also Petrus sagt, ihr könnt getrost eure Sorgen auf Gott werfen. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem ihr Antwort haben müsst, an dem ihr Klarheit haben müsst, an dem ich das, worum ihr mich bittet, das, was ihr auf mich gewälzt habt, an dem Tag werde ich es in Existenz kommen lassen. Wir sind ja aber nicht so sehr geübt in Geduld. Wir wollen ja am besten, wie aus dem Cola-Automaten, die Erledigung der Sorge sofort haben. Aber die Bibel zeigt uns, dass etwas Wichtiges in unserem Leben ist, dass wir nämlich Geduld lernen. Aber Petrus sagt etwas ganz Wichtiges hier. Ich habe gelernt, meine Sorgen auf Gott zu werfen. Und Leute, sagt er, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Gott zum richtigen Zeitpunkt, da wo es genau geschehen müsste, wann es erledigt werden müsste, dass Gott sich darum kümmert. So, er sagt, ihr könnt Gott ganz einfach vertrauen. Ihr könnt eure Dinge, eure Sachen, die euch Kopfzerbrechen machen, was euch das Herz und das Leben schwer macht, ihr könnt das Gott abgeben. Und Petrus sagt, ich kann euch versichern aus der eigenen Lebenserfahrung, der Herr erledigt die Sachen, er kümmert sich darum. So, es ist also eine Sache des Vertrauens. Will ich dem Herrn vertrauen? Und er sagt, demütigt euch unter die Hand, mächtige Hand Gottes. Und da heißt es unter die kraftvolle. Gott ist in der Lage, alles zu erledigen oder zu tun, uns beizustehen, zu helfen, rauszuführen, egal in welcher Situation wir stehen. Und er sagt, dieses sich demütigen unter die Hand Gottes sieht so aus. Petrus sagt, ich habe das so gemacht und ich habe gelernt und persönlich erfahren, deshalb kann er uns das jetzt auch als Bericht schreiben. Er schreibt uns nicht eine kluge Regel fürs Leben, sagt, so mach das mal. Ich denke mal, das könnte funktionieren. Petrus schreibt aus seinem Lebenserfahrung. Und er hat manchen Druck, manche Schwierigkeiten, manche Probleme gehabt, dass es ihm manchmal bis ans Leben ging. Aber er sagt, sich unter Gott zu begeben, unter Gottes Hand zu begeben, er sagt, wie machen wir das? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Er kümmert sich um euch. Er kümmert sich um Sachen. Das will unser Kopf nicht so einfach bejahen. Das will unser Kopf nicht einfach so für wahr halten. Unser Gehirn schaltet sich sofort ein und sagt, so einfach ist das Leben nun mal nicht. Es ist alles schwieriger, als du denkst, Petrus. Nein, sagt Petrus, ich habe diese Erfahrung gemacht. Ich lebe das so, sagt Petrus. Ich lebe das so, das ist meine Lebenserfahrung. Es hat mich automatisch auch erinnert an Sprüche, Kapitel 3, die Verse 5 bis 6. Stütze dich nicht auf deinen Verstand. Mein Verstand sagt, das geht nicht. Du musst selber handeln. Gott ist in der unsichtbaren Welt. Er hat wahrscheinlich in der sichtbaren Moment nicht so den Durchblick. Er kann auch nicht wirklich eingreifen. Das würden wir Gott natürlich nie sagen. Wir sind ja anständig erzogene Christen. Aber wir verhalten uns oft so. Oder wie diese Schwester schrieb, wir werfen die Sorgen weg. Nehmen wir diese Leserin, ist die Sorge. So, Herr, die gebe ich dir ab. Aber ich brauche es ja doch irgendwie wieder und nehme es wieder auf. Wir müssen uns ja irgendwie drum kümmern. Und Gott sagt, Petrus sagt hier, werft eure Sorgen auf ihn, er kümmert sich um euch. Jesus hat dazu auch etwas zu sagen. Und Jesus lebte im völligen Vertrauen zu seinem Vater. Er sagt von sich, wenn ich meinen Alltag anschaue, ich weiß nicht mal, manchmal nicht mal, wo ich nachts schlafen kann. So, du weißt, wo du heute Nacht wahrscheinlich schlafen wirst. Ich hoffe nicht jetzt heute Vormittag in Kirchenschlaf. Also heute Nacht spreche ich erst einmal. So, Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 25 fortfolgende, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, für euren Körper, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Körper mehr als Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Immer wenn ich diesen Vers lese in der Bibel, erinnert mich das an eine Geschichte, da war ich ein junger Christ. Wir waren mit unserem Pastor zusammen, mein Bruder und ich und unser Pastor. Und wir haben, da war ein Mann gekommen, ein Landstreicher, und der sagte, ich möchte ein neues Leben beginnen, ich möchte ein neues Leben starten, könnt ihr einfach mal für mich beten? Und er hatte sich vorgestellt, dass wir uns einfach auch abends mit ihm hinsetzen und dann zusammen beten. So war er also in unserer Dreierrunde mit dabei. Und dann hat er sein Leben Jesus gegeben und er hat ja den Neustart seines Lebens gewünscht. Und dann hat mein Pastor gesagt, schön, du bist ja jetzt unser Bruder, nachdem du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Sagt, und wir werden dir jetzt helfen, einfach auch eine Wohnung zu finden und auch einen Job zu finden. Sagt, halt, stopp. Ich habe jetzt den Vater im Himmel. Ich brauche keine Wohnung, ich brauche keinen Job. Es steht doch geschrieben, euer Vater im Himmel versorgt die Vögel und die bauen nicht, die ernten nicht, die machen nicht. Ich vertraue lieber Gott. Ich brauche keine Wohnung, ich brauche keinen Job. Also, sehr, sehr einfach irgendwie gedacht. Ich habe gedacht, naja, ich denke es bis heute manchmal so, vielleicht hatte er nur einfach keinen Bock, sesshaft zu werden oder zu schaffen. Aber so ging er seinen Weg. Aber grundsätzlich sagt Jesus im Alltag, vertrau mir so. Glaub mir doch, dass ich mich um deine Belange kümmere. Er sagt weiter in Vers 27, sagt Jesus, stellt eine Frage an die Zuhörer, auch an uns. Wer unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen, seiner Größe? Also, ich war mal in Süddeutschland in einem Dienst und da kam eine Schwester in den Gottesdienst und Ja, sie war klein, also kurz. Kurz heißt ja nicht klein, sondern kurze Menschen sind manchmal groß. Ne? Aber sie war klein von Gestalt und sie kam und sie war auch ganz fröhlich, aber sie sagt, Herbert, kannst du für mich beten? Sage ich, ja, gerne. Ich sage, worum geht es denn? Und sie sagt, ich bin einfach zu klein. Und da merkte ich jetzt, Mensch, sie hat so riesen Absätze, also 10 cm ungefähr, dass man da nicht umkippte. Aber gut, sie lief darauf. Und sie sagt, kannst du für mich beten, dass der Herr mich heute ein Stück verlängert? Ich möchte einfach länger werden. Okay, das hat noch nie jemand mich darum gebeten, dass er länger wird. Und ich habe nur gesagt, Herr, was mache ich denn jetzt? Ich will ja auch im Glauben beten. Aber irgendwie habe ich gedacht, Mensch, das ist aber auch nicht so die richtige Art und Weise. Und dann kam ein Gedanke in mein Herz, ein Gedanke in mein Herz. Dann habe ich gesagt, liebe Schwester, was hättest du gern länger? Deine Beine, deine Oberkörper oder dein Hals? Was nehmen wir uns vor? Was soll länger werden? Nein, so nicht, hat sie gesagt. Okay, ich sage, willst du nicht einfach dankbar sein und Gott danken für die Größe, die du hast und so wie das? Eigentlich hast du recht, hat sie gesagt. Und Jesus sagt, wer von euch kann sich hinsetzen? Also probiert die Woche aus, wenn ihr wollt. Setz dich mal irgendwo hin und dann sagt, ich möchte 10 cm länger werden und ich mache mir die ganze Woche richtig Sorgen, bis 10 cm länger, bis ich länger geworden bin. Und du wirst merken, du wirst wahrscheinlich vor Sorgen eher geschrumpft sein, aber nicht gewachsen sein. So, Jesus sagt, Leute, ihr seid ja nicht mal in der Lage, so etwas zu tun. Und er sagt, Vers 28, warum seid ihr dann um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab, auch spinnen sie nicht. Also er meinte nicht so, du spinnst. Sie weben, wirken keine Kleidung. 29, ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Gott wird sich um eure Belange kümmern. Wir müssen aber zurückkommen und sagen, Herr, ich übergebe dir. Jesus sagt, übergib dem Vater deine Sorgen. Übergib ihm das, was dir Kopfzerbrechen macht. Manchmal sind Leute, die sagen, Mensch, ich mache mir so Sorgen wegen meiner Ehe. Sie zerbrechen sich Tag und Nacht den Kopf. Sie legen sich ins Bett und die Sorgen sind da, hoffentlich wird's gut. Man steht morgens auf, hoffentlich wird's gut. Und schau mal, du hast das jetzt so lange geübt, dir Sorgen zu machen, dass deine Beziehungen, Ehe, Menschen in Ordnung kommen. Du hast dir so viele Sorgen gemacht. Sind die Beziehungen dadurch besser geworden? Nein. Du stehst eher in Gefahr, ein Magengeschwür zu bekommen. Krank zu werden. Oder vielleicht sogar depressiv zu werden. Sorgen, sagt Gott und sagt Jesus, die kannst du meinem Vater abgeben. Er wird sich kümmern. Das ist ein ganz starkes Vertrauen, das wir da an Gott setzen. Wir sorgen uns nicht. Und Jesus sagt weiter, Vers 31, so seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was wollen wir anziehen? Das heißt jetzt nicht, lass uns alle unseren Job kündigen, lass uns den Dauerauftrag bei unserem Mietvertrag einstellen, lass uns die Hypothekenabzahlung einstellen, lass uns alles einfach einstellen. Unser himmlischer Vater versorgt uns ja. Nein, nein, da gibt es ja auch ein anderes Wort für solche, die sagen, endlich habe ich mal den Grund, meinen Job zu kündigen, alles hinzuschmeißen. Nein, sagt der Herr, geh hin zur Ameise, du Fauler, und arbeite und lerne von dir. Weil wenn du nichts tust, dann wirst du vom Nichtstun wieder depressiv. Und auf die Dauer geht dir dann alles auf den Keks. Nein, Jesus sagt hier, es geht nicht darum, schmeiß alles hin. Aber wenn du in die Situation des Lebens kommst, wo man dir sagt, wir müssen sie leider entlassen, oder wenn die Bank dir sagt, hier, also diesen Kredit, den können wir ihnen nicht gewähren, was auch immer geschieht. Oder du machst dir Sorgen um deine Kinder und sie sagen, nee, Papa, ist zwar gut gemeint von dir, Aber ich weiß schon, was ich tue. Ich weiß selbst, was richtig ist. Ich weiß schon, was richtig ist. Da müssen wir loslassen. Aber dann müssen wir Gott vertrauen. Gott, die Bank hat mir jetzt die Tür verschlossen. Herr, jetzt brauche ich von dir eine Lösung. Ich brauche von dir Weisheit. Ich brauche von dir Ideen. Ich brauche von dir Gedanken. Herr, ich brauche deine Hilfe. Gott sagt gerne, ich werde mit dir zusammen überlegen, wie wir diese Sache meistern, wie du aus der Schwierigkeit, egal welcher Art, jetzt rauskommst. Weil Gott, Jesus sagt hier, ist unser Vater. Er sagt, also macht euch nicht Sorgen darüber, Vers 32, denn nach diesem allem trachten die Nationen. Jesus sprach ja damals zu dem jüdischen Volk. Er sagt, ihr als das Volk Gottes, wie es im Alten Testament steht, auch im Neuen, ihr habt eigentlich Gott als Versorger. Er ist der, dem ihr vertrauen könnt. Er sagt, verhaltet euch nicht so wie die aus den Nationen. Das heißt, wie solche, die Jahwe nicht kennen, die Gott nicht kennen. Verhaltet euch nicht als solche, die irgendwelchen Götzen nachlaufen. Ihr habt doch einen persönlichen, lebendigen Gott, dem ihr vertrauen könnt. Er sagt, nach diesem allen trachten die Nationen. Aber er sagt, hört zu, ich sage euch etwas, wie ihr zu mir, zu meinem Reich gehört. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Wenn Gott noch nicht beschlossen hat, dich nach Hause zu holen, sprich, dass du hier stirbst, das Zeitliche segnest, dann glaube mir, er wird alles tun, damit du am Leben bleibst. Und er wird alles tun, dass du nicht nur am Leben bleibst, sondern dass du versorgt bist. Gott ist unser Vater. Er hat mir das vor langer Zeit mal so deutlich gemacht. Als ich so überlegt habe, dass Gott der Vater ist und eine Situation zu regeln war, zu lösen war, und so manche Gespräche und Fragen da auch waren, Gott der Vater, schön und gut, dass er sich kümmert. Da sagt Gott, Herbert, wie machst du das eigentlich bei deinen Kindern, bei deinen Töchtern? Ja, ich sage, Herr, ich versorge sie. Und selbst wenn sie verkehrte Wege gehen, selbst wenn sie genau das Gegenteil tun, wie ich ihnen rate, wann immer sie in Not kommen und Hilfe brauchen, dann bin ich immer noch ihr Vater. Dann helfe ich ihnen. Und helfe ihnen aus der Patsche. Selbst wenn ich mit dem, was sie gerade tun, nicht übereinstimmen kann. Selbst wenn sie vielleicht ganz konträre Entscheidungen treffen, Wege gehen. Ich sage, Herr, dann stehe ich immer noch zu Ihnen und ich würde nie zulassen, dass meine Kinder Not leiden. Ich würde das nie zulassen, ich würde alles tun, um Ihnen zu helfen und Sie zu versorgen. Siehst du, sagt Gott, willst du behaupten, du bist besser als ich? Der Herr sagt, ich habe durch meinen Geist meine Kinder in mein Reich hineingeboren. Gibt es solche hier, die von neuem geboren sind? Welche, die ewiges Leben haben? Ja, und Gott sagt, ich habe dich und die Gläubigen, ich habe euch in diese Welt gesetzt. Damit, sagt Gott, habe ich auch als Vater Verantwortung übernommen. Denn als ihr von neuem geboren wurdet, wurdet ihr Kinder Gottes und ich bin jetzt euer Vater geworden. Und er sagt, ich bin euer Vater in guten und in schlechten Zeiten. Ich bin euer Vater, wenn ihr zu mir steht und, ich sage jetzt mal so, meine Regeln befolgt, dann bin ich euer Vater. Aber ich bin genauso auch euer Vater in euren sturen und euren bockigen Zeiten. Und ich werde den Bund, den ich mit euch geschlossen habe, nicht vergessen. Und wenn ihr den Bund einseitig manchmal löst, ist das für mich keine Veranlassung, dass ich den Bund von meiner Seite löse. Er sagt, ihr seid meine Kinder, ich stehe zu euch und dadurch, dass ich euch in die Welt gesetzt habe oder in das Königreich Gottes hineinversetzt habe, habe ich auch die Verpflichtung übernommen, euch zu versorgen. Da habe ich gesagt, Herr, das gefällt mir. Und das hat mir so richtig ein Ruhekissen gegeben. Und ich kann dir sagen, ich habe so manche Situationen seitdem meistern müssen. Und soll ich lieber sagen, er hat sie gemeistert. Sehr oft mangelt es uns einfach nur an Weisheit, in einer Situation auch richtig umzugehen oder da wieder herauszugehen. Aber die Bibel sagt, wem Weisheit mangelt, der bitte doch einfach Gott. Gott wird dir schon helfen. Gott wird dir Rat geben. Er wird dir Weisheit geben, wieder einen Weg auch rauszugehen aus der Situation, in der du bist. Oder er wird einfach ganz neue Fakten, neue Tatsachen schaffen, damit du wieder gut und geborgen und gesichert im Reich Gottes leben kannst. Wir können Gott vertrauen. Er sagt, Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all das benötigt. Essen, trinken, anziehen. Ich meine, schaut mal, es gab eine Zeit in Deutschland, und irgendwie haben wir sie auch noch, da haben Leute gesagt, also Vater unser zu beten, unser tägliches Brot, gib uns heute. Da haben Leute, das ist doch Schwachsinn, wir haben doch unser tägliches Brot. Aber es haben nicht mehr unbedingt alle Menschen so die Versorgung in unserem Land. Die vielen Tafeln zeigen es, wo Menschen hingehen. Gut, da braucht man jetzt auch noch erstmal gar nicht beten, denn die Tafel macht es ja auch irgendwie. Aber das wäre auch zu einfach gedacht. Das sind Leute, die auch, sage ich mal, in soziale Notlagen und Schieflagen gekommen sind, sei es durch eigenes Verschulden oder durch andere oder einfach vom Job her. Die leben oft am Existenzminimum. Und da habe ich manchmal gedacht, Leute, für euch wäre mal wieder gut zu sagen, Vater im Himmel, unser tägliches Brot und unsere Versorgung gib uns heute. Wir merken, wir sind auf dich angewiesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, war es, da hat ein Professor vor seinen Studenten gestanden und die Studenten sagten, ja, wir haben überall Mangel, wir haben nichts zu essen. Das Leben ist einfach schwer, Herr Professor, was sagen Sie denn dazu? Ach, sagt er, wissen Sie, ich komme aus einer Generation, da haben wir, bevor wir gegessen haben, gemeinsam am Tisch gesessen und haben gesagt, Gott segne diese Mahlzeit. Aber dann gab es einen Zeitpunkt, dann haben wir Gott weggelassen, dann haben wir nur noch gesegnete Mahlzeit gesagt. Und er sagt, wissen Sie, zu Kriegszeiten, vor dem Krieg sagten wir Mahlzeit. Und sehen Sie, meine Herren, jetzt ist die Mahlzeit auch noch ausgeblieben. Jetzt ist alles. Immer stückweise, wir bauen ab, wir gehen dann rückwärts. Aber Gott sagt, ich bin euer Versorger. Jesus sagt, wichtig für euch ist, nicht zuerst schaffen, was wird mir, wie komme ich über die Runden. Matthäus 6, 33, ein Vers, den müsst ihr auswendig kennen. Also bis nächsten Sonntag auswendig lernen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all dies, was ihr benötigt, im Alltag, im Leben, das wird euch hinzugefügt werden. Ist doch stark. Ich meine, das ist eine Zusage. Ich meine, wenn du ein Auto kaufst und der Autohändler sagt dir, dieses Auto, das Sie gekauft haben, und ich versichere Ihnen, ich gebe Ihnen hier eine Karte, solange Sie dieses Auto fahren, können Sie gratis tanken, kostenlos tanken. Das wäre doch mal toll, das wäre doch mal eine tolle Werbung, nicht wahr? Beim Autoverkauf. Und du gehst her, du bist vielleicht am Anfang skeptisch, aber du gehst her und du benutzt diese Tankkarte und stellst fest, tatsächlich, ich muss nichts bezahlen. Du gehst rein an die Kasse und sagst, hier, Sie haben doch diese Karte, das ist doch diese Immer-Versorgt-Sein-Karte. Und das würden wir, ich glaube, spätestens nach dem ersten Mal würden wir sagen, wow, aber vielleicht würde die Frau oder der Mann daneben sitzen und sagen, du Schatz, geh frag lieber doch nochmal nach. Und du gehst wieder rein an die Kasse und sagst, und er sagt, ich habe Ihnen das letztes Mal schon gesagt, Sie haben diese alle Zeit versorgt sein Karte. Ich glaube, dann würden wir es geschnallt haben, nicht wahr? Aber wie oft hat Gott uns schon gesagt, ich versorge dich, ich kümmere mich um dich. Und schau mal, die Jahre sind ins Land gegangen, manche über uns, die Jahrzehnte sind ins Land gegangen. Und jedes Mal, wenn neu eine Sorge kommt, dann sagen wir, ob er das wohl wirklich macht. Ob er sich wohl wirklich kümmert. Wir merken, wir vertrauen ihm nicht. Und Petrus sagt, wir können Gott vertrauen. Jesus sagt hier in Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat doch an seinem Übel, an seinem Stress genug. Also komm, genieße das Leben heute mit Gott. Genieße das Leben heute mit deiner Familie. Genieße das Leben heute mit deinen Kollegen, mit deinen Mitmenschen, mit denen du zu tun hast. Heute ist doch der gute Tag, der gute Zeitpunkt. Und zu wissen, Gott wird mich versorgen. Ich denke immer an diesen Georg Müller hieß er, glaube ich, der doch diese Waisenhäuser hatte. Und er musste aus Glauben leben. Und wie viele Hunderte, ich weiß nicht, Tausende von Kindern, er musste sie ja ständig versorgen, sich immer um sie kümmern. Und manches Mal Abends ging er zu Bett und dann wusste er nur eins, das Frühstück für morgen, das ist noch nicht da. Aber er sagte etwas, ich mache mir keine Sorgen, weil mein Vater im Himmel hat versprochen, er wird sich darum kümmern. Und am nächsten Morgen, bei so Zeiten, am nächsten Morgen, dann hat er dann in dem Waisenhaus die ganzen Kinder versammelt, er sagt, so Kinder, setzt euch an den Tisch, wir wollen jetzt Gott danken für das Frühstück. Da war aber kein Frühstück da. Wenn du da gewesen wärst, dann hättest du gesagt, nun tickt der Alte ganz ab. Der hat sie ja wohl nicht alle, der ist ja wohl ein bisschen charismatisch überdreht. Nein, aber er saß da und sagt, Kinder, wir danken jetzt Gott. Weil er sagt, Gott ist unser Versorger. Und als sie das Amen gesagt haben, dann klopft es an der Tür und ein Bäcker stand da mit allem Brot und Brötchen und so weiter und mit Versorgung, mit allem, was sie brauchen. Sagte, hier, ich bringe nur das Frühstück vorbei. So, Gott ist der Versorger. Ich durfte das lernen, als junger Christ, Gott zu vertrauen bei meinem Pastor. Und die Gemeinde hat ihm kein Gehalt gezahlt. Also er musste wirklich das Glauben leben. Das waren noch ganz stürmische Zeiten. Und er sagt, Herbert, ich habe drinnen gebetet, in meinem Haus und Gott gedankt für Versorgung. Aber er sagt, irgendwie kam es an diesem Tag nicht. Ich habe Gott kennengelernt als Versorger. Aber an diesem Tag, ich hatte nur eins gewusst, irgendwie kommt es nicht. Was geschehen war, was er nicht wusste, ist, Gott hatte in der Stadt zu einem Bäcker gesprochen, der auch Christ war. Und er hat gesagt, du, tu mal in deinen Korb oder geh mal auf Einkaufen, zu einem Mann, nicht ein Bäcker, geh mal, pack das ein, kauf das ein, kauf das ein und kauf das ein. Und bring dieses Paket, Adresse, Straße, Hausnummer sowieso, bei Person sowieso, gibst du das ab. Das war für ihn, so hörte er Gott morgens beim Beten. So hat er also das alles eingekauft, eingepackt und dann kam er zu der Wohnung meines Pastors. Das Problem war nur, der Pastor hatte, wir hatten dort, da wo er wohnte, an der Gemeinde, ein riesen Eisentor. Und dieses Eisentor war verschlossen. Und jetzt versuchte dieser Mann, der ja auch noch zur Arbeit musste, irgendwie verzweifelt in das Haus zu kommen. So, und irgendwie nach langer Zeit gelang es ihm, durchzudringen oder hat ihn jemand aufgemacht. Und er sagte mir mein Pastor, Herbert, wenn du um Gottes Versorgung betest, sorg gefälligst dafür, dass das Tor geöffnet ist, dass die Leute das auch reintragen können. Er sagt, Gott versorgt, aber wenn du zuschließt, dann kann ja keiner kommen. So, also Petrus sagt uns, dass wir, und Jesus sagt uns, sorg dich doch nicht, vertraue doch Gott. Petrus zeigt uns auch und fährt fort in 1. Petrus 5, die Verse 6 und 7 haben wir gesagt, demütigt euch unter die gewaltige Hand, die starke, die kraftvolle, mächtige Hand Gottes. Er wird euch zum richtigen Zeitpunkt erhöhen, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Seid versichert, sagt Petrus, ich spreche aus Erfahrung, er kümmert sich um euch. Und er sagt auch, Petrus fährt fort in diesem Text und er sagt, Leute, ihr müsst aufpassen. Da gibt es einen, der will deinen Glauben fressen. Da gibt es einen, der will dein Vertrauen in Gott fressen. Der will dir diese Zuversicht, die du eigentlich in Gott hast, in diesen Notsituationen oder Kummersituationen, in den Kopfzerbrechensituationen, da ist jemand, der will dir dieses Vertrauen in Gott fressen. Er sagt in Vers 8, deshalb seid nüchtern, sei wachsam. Euer Widersacher, das gehört alles zu diesem Sorgen, was der Petrus, er sagt, ich spreche aus Erfahrung. Da gibt es einen Widersacher, der Teufel, er geht umher wie ein brüllender Löwe, jemand sagt, er hat zwar keine Zähne mehr, und er sucht, wen er verschlingen kann. Er will das, was Gott in dich gelegt hat, was Gott dir geschenkt hat, das will er dir wegnehmen, das will er dir fressen. Und die Schrift sagt eindeutig, werft euer Vertrauen in Gott nicht weg. Wirf es nicht weg. Die Sorgen kannst du wegwerfen. Aber werft euer Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Sei versichert, Gott wird sich um dich kümmern. Amen? Kannst du das glauben? Er wird sich um dich kümmern. Er ist unser Vater. Egal, du kannst doch die Situation nicht meistern. Schau doch mal, wie oft du dich im Bett gewälzt hast, das Kopfkissen geknetet hast und gesagt hast, oh, es muss sich was ändern und wie kann ich es ändern? Und es passierte nichts. Wie wäre es, wenn du heute Abend dich einfach in dein Bett legst, alles mal von dir streckst und sagst, mein lieber Vater im Himmel, ich preise dich. Und ich danke dir, dass du dich jetzt um meine Sorgen kümmerst. Ich gebe sie dir, aber ich nehme sie nicht gleich wieder mit unter meine Bettdecke. Die bleiben außerhalb meiner Bettdecke. Gott, ich vertraue dir. Du wirst dich um mich kümmern. Und Petrus sagt, ich musste dabei auch etwas lernen. Er sagt, dem widersteht standhaft durch den Glauben. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden oder Situationen sich an eurer Bruder- oder Geschwisterschaft, an euren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt vollziehen. Jeder kommt in diese Herausforderung, sich Sorgen machen zu wollen. Sein Vertrauen sich stehlen zu lassen. Petrus sagt, da bist du kein Einzelfall. Ich habe immer wieder in Gesprächen, dass Menschen zu mir kommen und sagen, auch aus der Gemeinde, dass sie kommen, ja, kann ich Gott da wirklich vertrauen? Wird er das wirklich für mich tun? Wie kannst du, Herbert, so sicher sein, dass er das für mich tun wird? Ich sage ganz einfach, ich kenne ihn. Ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Ich glaube ihm, ich vertraue ihm von ganzem Herzen. Und ich weiß, wenn es sein muss, ich habe früher immer gesagt, Mensch, Leute, wenn du gekündigt wurdest, da geht doch jetzt erstmal die Welt nicht unter. Geh zu deinem Vater und sag, Vater, mein Job ist weg. Meine Firma ist vielleicht pleite gegangen. Herr, ich brauche einen Job. Bist du jemand, der den Herrn lieb hat und ihn fürchtet? Ja, bist du es? Hast du den Herrn lieb? Hast du Achtung vor ihm? Respektierst du ihn? Fürchtest du ihn? Ja. Was sagt die Bibel? Wer den Herrn fürchtet, wird sich nähern von der eigenen Hände Arbeit. Also, ich habe früher mal gesagt, so, wenn es sein muss, wird Gott eben für dich eine neue Firma gründen lassen, damit du einen Job kriegst. Aber geh geduldig zu ihm, geh fröhlich zu ihm. Sag, Herr, ich brauche das jetzt. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche einen Job. Vielleicht bist du heute Morgen hier Single. Und jede Nacht gehst du, oh, ich will heiraten und heiraten. Und in deinem Kopf hörst du nur noch Hochzeitsglocken läuten vor lauter Sorgen. Ja, wenn diese Glocken so laut läuten, dann verpasst du vielleicht die Person, die Gott dir in den Weg schickt. Dass Gott sagt, da. Und vor lauter Glockengeläut und vor lauter Sorgen hast du gar nicht gemerkt. Du sitzt vielleicht schon grämig in der Weltgeschichte herum und du sagst, oh, ich will eine Frau, eine freundliche Frau, eine geisterfüllte Frau. Zwei Stühle neben dir sitzt, also guck jetzt nicht neben, die sind vielleicht schon verheiratet heute Morgen. Aber zwei Stühle neben dir sitzt eine Frau und sagt, Herr, ich hätte so gerne so einen geistlichen Mann. So ein Typ wie zwei Stühle neben mir hätte ich gerne, aber der guckt immer so grimmig und besorgt rein. Das wird mir, glaube ich, mein Leben schwer machen. Herr, hast du nicht einen, der nicht so ein Gesicht sieht? Hey, sei doch mal fröhlich. Und sag, mein Vater, er weiß doch, dass ich bedürf, was ich bedarf. Er hat doch gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, richtig? Also sag ihm, Herr, ich brauche einen Mann, wenn du eine Frau bist. Und ich brauche eine Frau, wenn du ein Mann bist. Okay? Also das ist ja schon wichtig, weil das andere wird Gott nicht beantworten. So. Dem widersteht also standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden oder selben Situationen auch andere betreffen. Widerstehen. Die Sorgen kommen. Und dann muss ich widerstehen und sagen, Petrus sagt, ich habe das so gemacht. Leute sagt, er macht das genauso. Er sagt, nee Teufel, mein Vater hat mir versprochen zu sorgen. Du brauchst den Teufel gar nicht ansprechen. Du kannst einfach jedes Mal, wenn du eine Sorgenanfechtung hast, beim Vater, ich bin so froh, dass du dich um meine Sorgen kümmerst und dass du mich versorgst. Vater, ich preise dich. Jedes Mal, mach's doch mal die Woche, jedes Mal, wenn eine Sorge kommt, sag, Vater, ich danke dir für Versorgung. Oder die Situation, die du hast, Vater, ich danke dir, dass du dich darum kümmerst. Lass doch jeden Angriff, jede Attacke des Teufels, wo er dir dieses Vertrauen in Bezug auf göttliche Versorgung und das göttliche sich kümmern um Sorgen, wo der Teufel es dir nehmen will, lass es doch jedes Mal, wenn das kommt, zu einem Lobpreis ausbrechen. Herr, ich danke dir, du hast einen Weg für mich. Ich danke dir, du kümmerst dich um mich. Zum Schluss, Jakobus sagt, aus meinem Erfahrungsschatz kann ich euch dasselbe sagen. Jakobus sagt in Jakobus 4, Vers 7, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Weißt du, jedes Mal, wenn der Teufel so richtig das Sorgenpaket in dich hinein impfen möchte, wie so einen Stempel dir aufdrücken möchte, dann sagt Jakobus, ich habe ihm widerstanden, wie Kollege Petrus. Ich habe das gemacht wie er. Ich habe gesagt, nee, ich werde mich nicht davon runterreißen lassen. Der Teufel will zwar, dass ich jetzt besorgt und bekümmert meinen Weg gehe. Nein, das werde ich nicht tun. Ich werde Gott preisen. Und ich danke dir, Herr, für Versorgung. Das hält der Teufel nicht aus. Gott zu preisen, dass er versorgen wird, selbst wenn du die Versorgung noch nicht siehst, wenn du die Erledigung deiner Not noch nicht siehst, Gott zu preisen, dass er sich darum kümmert, weil er es versprochen hat, das hält der Teufel nicht auf. Dann flieht er, dann haut er ab. Du brauchst nicht gebieten, du brauchst nicht befehlen. So, ich bin in Christus stärker. Und der Teufel sagt, ich bin auch stark. Und dann sagst du, ich bin aber noch stärker. Und dann kämpfen Leute die ganze Woche rum. Und der Teufel sagt, du sagst, bäh. Das nützt dir aber nichts. Ganz einfach, er kommt und sagt, hey, da gehst du jetzt unter, jetzt wirst du verhungern, jetzt kriegst du keine Klamotten mehr, jetzt hast du nichts mehr, kannst kein Benzin mehr bezahlen für deine Fahrt zur Arbeit, funktioniert alles nicht. Und der Teufel sagt, na, siehst du die Tatsachen, mein Freund? Und dann sagst du, Vater, ich preise dich, dass du dich um mich kümmerst und mich versorgst. Nee, so einfach ist das nicht, sagt der Teufel, so geht das nicht. Vater, ich preise dich, es ist so einfach, so geht das. Du machst dir selbst was vor, sagt der Teufel. Du sagst, nein, Vater, ich mache mir nichts vor. Ich habe dein Versprechen. Egal, was der Teufel sagt, lobe Gott. Das hält der Kerl nicht aus. Also, als Rat für diese Woche, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Gott ist doch dein Vater, der dich versorgt. Amen. Kannst du das ein bisschen Glauben aufnehmen? Mach es fest. Arbeite das die Woche durch. Wenn du willst, schick mir eine E-Mail, ich schicke dir diese Bibeltexte als PDF, dann kannst du sie in Ruhe dir nochmal anhören oder während du vielleicht im Internet nochmal die Predigt hörst oder jemand, der sie im Internet hört, einfach kannst du mir schreiben, schicke ich dir als PDF, dann kannst du das in Ruhe nochmal nachlesen und dir anschauen. Und dann am besten hängst es da an den Kühlschrank oder Kleiderschrank, der Mann vielleicht am Kühlschrank, weil der Hunger plagt, die Frau am Kleiderschrank, weil es mit dem Anziehen vielleicht die Sache ist. Also wie auch immer, guck einfach, wo du es anhängen willst. Und er sagt, ich mache mir keine Sorgen. Sag deinem Nachbarn mal, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen. Das wünsche ich dir für die Woche. Ich wünsche dir für die Zukunft. Mach dir keine Sorgen. Komm, lasst uns den Herrn danken und preisen. Gibt es Grund, ihm zu danken? Genügend Grund. Genügend Grund gibt es ihm zu danken. Denn er ist unser Versorger. Kommt, ihr Lobpreiser. Es gibt genügend Grund. Er ist so gut. Du kriegst deine Frau. Du kriegst deinen Mann. Glaub mir. Ich habe mich schon getraut, manche zu trauen. Die meinten, keiner will sich mit ihnen trauen lassen. Gott ist der Versorger. Er kümmert sich um uns. In allem. Schau Serena und Alex an. Ne?
Ja, wir wollten.
Genau. Seht und. Geht doch, oder?
Ja.
Stimmt doch, was ich gesagt habe. Ja, ist das die Wahrheit?
Stimmt. Natürlich stimmt's.
Ja? Jetzt guck mal an, jetzt sind sie ja noch sehr jung und knusprig.
Ja, so wie du.
Weißt du, aber Gott sieht es und Gott sagt, hey, ich bringe euch zusammen. Das, was du nicht fertig bringst, Gott bringt es zustande. Er bringt es zustande, vertraue ihm. Vielleicht solltest du auch mal fragen, Gott, hinter dir. Vielleicht auch schauen. Vielleicht soll meine Ehe wieder in Ordnung kommen. Vielleicht ist dein Ehepartner ungläubig geworden. Ist von Gott abgefallen und du bist übrig geblieben. Glaubst du, dass Gott ungläubige Menschen wieder zum Glauben bringen kann? Fang doch mal an, regelmäßig für den ungläubigen Ehepartner zu beten. Sag Gott, ich will diesen Mann oder diese Frau zurück. Geht natürlich nur, wenn er nicht neu schon liiert ist, verheiratet ist. Und so weiter, wenn ich neu verheiratet bin. Aber du kannst Gott doch bitten. Gott, verbinde uns wieder. Rette meinen Ehepartner. Bring ihn raus wieder aus der Verlorenheit. Zum Beispiel, verstehst du, schau mal Dinge an. Einfach mal zu Gott gehen und sagen, was macht mir Sorgen, welches Problem habe ich? Herr, wie können wir dieses Problem lösen? Und dann wirst du mit Gott zusammen die Lösung finden. Er ist immer da. Der Vater wohnt in uns, nicht wahr? Wohnt Gott in dir? Wohnt Jesus in uns? Ja. Jesus sagt, der Vater auch. Er wohnt in uns. Der Heilige Geist in uns, der dann die Sachen ausführt. Sie wohnen alle drei in uns. Also, sie haben Geborgenheit. Was willst du mehr? Herz, was willst du mehr? Gab es ein Lied. Herz, was willst du mehr? In allem bist du versorgt. Glaubst du das, Judith? Was ich gepredigt habe? Na, glaubst du, was ich gepredigt habe? Mach dir keine Sorgen. Sie muss fragen, wer weiß, was ich als letzten Satz gesagt habe. Ich könnte ja gefragt haben, willst du für immer ledig bleiben und mit der Gemeinde verheiratet sein? Überlegt man, sie sagt dann ja, das wäre natürlich... nein, nein. Du machst das schon richtig.